Jo, dann.
Ja oder no?
Wollen wir loslassen, oder was?
Ja.
Achtung, Bünzli Podcast on air. Ist am Roger Schawinski seine Idee gewesen. Wahnsinns-Podcast.
Herzlich willkommen zum ersten und vielleicht besten Fotografie-Podcast in Schweizer Mundart. Mit dem Bojan, dem Stefan und dem Sven.
Jo, herzlich willkommen und sagt mir Konnichiwa, Bojan.
Es kommt darauf an, ob es Tag oder Abend oder Morgen ist. Konnichiwa am Tag, Konbanwa am Abend und Ohayo gozaimasu am Morgen.
Okay, also, wir haben alle Begrüßungen durch. Herzlich willkommen zurück hier am Fotostammtisch. Ich hoffe, also, uns hast du gefehlt. Ich hoffe, mir dir auch ein bisschen.
Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Ich habe ja auch, es war ja nicht unbedingt so, dass ich nicht wollte, aus Japan teilnehmen, aber es war einfach aufgrund von der Zeitumstellung nicht so einfach gewesen. Darum, ja, ich hoffe, man mag es mir verzeihen, aber es wird heute wahrscheinlich ein sehr bojanlastiger Podcast werden, weil ich einfach so viel zu berichten habe aus meinem kurzen Urlaub in Japan. Also ja, das Hauptthema heute wird sicherlich so ein bisschen Japan sein. Ich versuche anhand von verschiedenen Schwerpunkten ja, das Land euch ein bisschen näher zu bringen, und wenn ihr Glück habt und den Sommer oder vielleicht auch im Herbst dann noch das Land bereist, dann wisst ihr schon ein bisschen, auf was ihr euch einlässt. Wenn ihr zum ersten Mal geht, habt ihr da vielleicht einen kleinen Anhaltspunkt, und wenn ihr schon ein paar Mal gewesen seid, dann erfahrt ihr vielleicht noch etwas Neues. Das würde mich natürlich freuen, aber vielleicht haben wir auch ein paar Japan-Experten unter uns, die noch viel mehr wissen als ich. Dann schwelgen ihr vielleicht wenigstens in Erinnerungen.
Das ist schön. Also für die aufmerksamen HörerInnen, ihr habt natürlich gemerkt, da fehlt doch einer. Und ja, im Moment, der Stefan ist noch hängig sozusagen. Er ist noch an einem Job dran und es ist noch nicht ganz klar, ob er es noch schafft dazu. Mal schauen, vielleicht kann man ihn später noch dazu nehmen. Und sonst ist es jetzt einfach, also ich kann dir sagen, Bojan, wir haben auch letztes Mal im Podcast ja gesagt, wir sind jetzt auch gewundert, ob du jetzt doppelt oder dreifach so viele Überraschungsfragen hast, weil du ja jetzt quasi zweimal gefehlt hast und so.
Was erzählst du mir da? Meinst du, ich habe den Podcast noch nicht gelöst?
Genau. Also wir sind gespannt auf ja, deine Japan-Eindrücke und erzähl doch mal, wie war es so gewesen? Und vor allem, wie lange genau bist du jetzt gewesen?
Also ich bin nicht ganz zwei Monate gewesen. Ja, etwa 6,5 Wochen. Und ich habe jetzt einfach gedacht, anstatt dass ich jetzt einfach sage, ja, es ist gut gewesen oder es ist nicht gut gewesen, versuche ich so ein bisschen, mein Approach wäre, dass ich zuerst etwas erzähle über das Land generell und dann noch über verschiedene andere Sachen und Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also vielleicht ganz kurz zum Land. Es ist im Gegensatz zur Schweiz so, dass es sehr viel Stadt gibt, und wenn man mal in der Stadt innen ist, dann sieht man auch eigentlich nur Stadt, bis man sich aktiv dafür entschließt, dass man außerhalb der Stadt noch etwas sehen möchte. Aber es gibt jetzt gerade, ich bin zum Beispiel sehr lange in Tokio gewesen, und in Tokio kannst du gut und gerne ein halbes Jahr verbringen, ohne dass du einmal auch nur einen Fuss so ein bisschen in die Natur raussetzt. Und dann gibt es natürlich auch noch gewisse Natur, die so nahe ist, dass es einem schon fast nicht vorkommt, als dass man aus der Stadt rausgeht. Und dann gibt es natürlich noch einen Haufen Park, wo auch einladen, um so ein bisschen spazieren und schon fast, ja, auch schon fast wandern und so. Also, ja. Wir sind jetzt hauptsächlich in Tokio gewesen. Wir sind aber auch noch in Nagoya gewesen und, wo sind wir noch gewesen? Yokohama. Wo allerdings, wenn man es auf die Karte anschaut, Yokohama und Tokio, die Städte sind zusammengewachsen. Es ist ja so, dass Tokio eigentlich nicht eine Stadt ist, sondern es ist eine Metropole, die aus mehreren Städten besteht, die halt auch irgendwann mal zusammengewachsen sind.
Das ist eine kleine Frage. Ich bin ja noch nie gewesen, aber es interessiert mich und so. Und wenn du sagst, die sind zusammengewachsen, das heisst, die haben ursprünglich mal eigentlich noch Abstand gehabt. Also wahrscheinlich schon sehr lang her. Ja, oder muss also ich mir das jetzt einfach vorstellen, dass ich, wie so, okay, da ist Chinatown und da ist Italien und so weiter und so fort. Und jeder Stadtteil hat so seinen eigenen Groove? Oder wie genau muss ich mir das vorstellen?
Ja, also das ist schon so. Es hat wirklich ganz viele verschiedene Stadtteile und die haben auch alle ein bisschen ihren Groove. Das ist schon so. Und das ist dann auch noch, die verschiedenen Regionen in Japan haben auch nochmal ihren Groove oder ja, ihre Lebensmittel, ihre Kultur, die sich noch mal ein bisschen unterscheidet, hat teilweise auch ihren Dialekt. Das gibt es tatsächlich auch in Japan. Also, dass man zum Beispiel eben den Hauptdialekt hat, wie man in Tokio redet. Und dann gibt es noch den Kansai-Dialekt, das ist dann das in Osaka, Kyoto. Und die hört das dann auch sofort, wenn einer von dort kommt und so redet.
Okay.
Naja. Aber zum anderen, ich kann nicht genau sagen, wie das Zeug zusammengewachsen ist. Es ist einfach so, dass es verschiedene Städte gibt. Die Distrikte oder so heissen teilweise auch noch so. Also die haben quasi die endige Stadt oder auf Japanisch. Aber das ist eben, es ist dann zum Beispiel Shinjuku-Kyu, oder? Das ist, ja, da merkst du nichts mehr. Da kannst du vom Bahnhof Shinjuku zu Shibuya laufen, das ist dort,
das ist wo die Kreuzung ist in
Tokio. Genau. Und dann läufst du halt einfach durch die Stadt und dann merkst du nichts davon, dass da mal irgendwie... Aber es ist natürlich auch so, dass die Stadt in den letzten 100 Jahren mehrmals komplett neu aufgebaut worden ist. Und dass sie auch sonst, also das muss ich sagen, das Tempo, das die haben mit Umbauen oder mit Bauen, das kennen wir halt in der Schweiz nicht, gell? Bei uns wird mal irgendwo etwas ausgesteckt und geplant und dann geht es mal ein Jahr, bis mal überhaupt irgendetwas passiert. Wir kennen das ja, im Lutschenbach hat es auch so einen Turm, der ausgesteckt ist, schon lange. Und dort ist halt so, letztes Mal, als ich war, vor 5 Jahren, hat es das Gebäude gehabt, das jetzt weg ist und stattdessen steht jetzt dort einfach so ein riesen Tower. Also, ich weiß nicht, wie viel stöckiges Gebäude, aber man sieht es eigentlich aus fast jedem Distrikt von Tokio. Und ich muss sagen, wie man das anbringt, dass das so schnell aufgezogen wird. Ja, genau, das ist nur eine von vielen Facetten, die einfach dort anders ist. Und es ist einfach von dem her, nur schon die Stadt alleine, Tokio, bietet so viel. Und so viel ist anders. Und alleine schon von dem mega interessant, oder? Das ist auch so das Phänomen. Wenn du jemand bist, wo du fremd bist, dann siehst du mega viel, was du spannend findest, oder? Und wenn du in der eigenen Stadt bist, dann hast du das Gefühl, weißt du, wenn du mit dem Fotoapparat rumläufst, oder so, das ist halt täglich, oder? Auch nochmal Bezug zum Podcast, zum letzten. Mhm. Hast du noch gesagt, du hättest während Covid mehr fotografieren sollen? Mhm. Genau das, oder? Dass man eigentlich so wie ein bisschen erstarrt in dem, was normal ist und man wird faul und denkt sich, nein, komm, da wirst du überschwemmt und nachher eben bist du vielleicht wieder daheim oder ein paar Jahre später sieht alles anders aus und denkst, das wäre schon cool gewesen, ich hätte dann Fotos nicht gemacht, oder? Und das ist deutlich einfacher, wenn du mal an so einem Ort bist.
Das stimmt.
Ich bin irgendwie kaum aus dem Flugzeug ausgestiegen und habe schon die ersten Fotos nicht gemacht.
Okay.
Dann spezifisch, weil ich einfach gesehen habe, es hat irgendeinen Unfall gegeben, kleinen. Also es hat ein bisschen Öl auf der...
Auf dem Runway?
Nein, nicht auf dem Runway, aber auf der Straße, wo halt die Autoöl rumfahren und so, oder? Da hat es so klein Öl gehabt. Und es sind einfach ohne Seich etwa 3 Leute direkt neben dem Fleck gestanden. Einer davon hat es probiert, irgendwie zu putzen oder was. Sie haben Pulver schon drauf da gehabt. Dann stehen nebendran nochmal 2 mit so einem Tisch mit einer Karte drauf und so und diskutieren. Dann steht noch einer etwa 2 Meter entfernt und tut die Autos quasi überwinken, weil sie haben da schon abgesperrt gehabt, dass man dort nicht direkt durchfahren kann, dass es einfach quasi auf die andere Spur übergehen. Und dann hat es nochmal etwa 3 Grüppli von je 3 bis 5 Leuten, die auch noch dort gestanden sind, oder?
Okay.
Das ist auch anders. Einfach so, wie viel personelle Aufwand das sie betreiben für gewisse Sachen. Und einfach durch das manchmal auch einfach furchtbar effizient sind. Eben, vielleicht ist das auch der Grund, wieso das dann das Haus so schnell aufgebaut wird, dass man einfach mal schnell eine Armee anbeordert und die macht eigentlich nur das, oder? Ja, und besonders dann eben, auch in der Stadt hast du die ganzen Packs, ich habe es vorher schon angesprochen, und dort hat es auch teilweise komplett andere Pflanzen, als wir da haben. Und dann ist es ja auch noch so, dass sie ein Fable haben für Perken so gestalten, dass sie auch sehr unterschiedliche Areale haben, oder? Und dass sie, glaube, jede Jahreszeit irgendwie so mit einbeziehen, dass dann auch etwas die Farbe wechselt, oder wenigstens. Okay. Also nicht unbedingt blüht, aber dass am einen Ort vielleicht komplett Blätter verloren gehen und am anderen Ort vielleicht Blätter eine andere Farbe bekommen und so weiter. Und das ist schon noch cool. Ich habe leider gar nicht so viel Zeit gehabt, um mich mit dem auseinanderzusetzen. Aber ja, ich habe so, kann dann auch noch meine Lieblingsperks. Ja, vielleicht kann ich dann später noch auf das ein. Ja, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, so, ja, wann reist man am besten auf Japan? Also ich kann sagen, was für mich wahrscheinlich der schlimmste Reisezeitpunkt wäre. Es ist Juli, August, weil dann ist es einfach furchtbar heiß. Und wir haben jetzt schon eine Temperatur erreicht in der Schweiz, die für mich eigentlich schon fast grenzwertig ist. Von dem her, Juli, August, das ist, glaube ich, nicht so meine Zeit. Da müsste ich dann schauen, dass ich ständig irgendwo in der Nähe von einer Klimaanlage hocke, was natürlich auch en masse haben. Aber besser ist zum Beispiel, was wir jetzt gemacht haben, April, Mai. Das ist gerade so nach, während, je nachdem, wenn das Kirschblüte blüht, so ein bisschen, ja, gegen Ende von der Kirschblütensaison, weil die Kirschblütensaison führt auch dazu, dass einfach alle Hotels ausgebucht sind und die Reisekosten steigen. Kurz nachher ist es ein bisschen angenehmer, wobei dann gibt es auch noch so eine Woche, die nennt sich Golden Week und dann haben alle Japaner frei. Und dann kannst du eigentlich auch vergessen, irgendetwas zu machen, weil dann ist einfach alles überrennt, oder? Von also, inländischen Touristen.
Wieso hätten die frei? Weil das ist vom Staat so. Das ist so ein bisschen wie China, wo das quasi so alle China Neujahr und so, die haben dann...
Nein, das ist... Ja, das ist eher so wie... Es sind ja... Also, bei uns sind ja vier Tage fest, mehr oder weniger fest gemacht an Daten. Mhm. Und dort gibt es aber, dass gewisse Viertage dann wie zusammenfallen. Und dann kann es auch, glaube ich, bis zu 10 Tage lang so eine Golden Week dauern. Du hast vielleicht nicht jeden Tag frei, aber es haben dann einfach verteilt über die Zeit, haben sehr viele Leute frei und entsprechend hast du einfach höhere Auslastung. Was ich jetzt schon gemacht habe, auch ist im Juni. Das erste Mal bin ich im Juni gewesen und dann ist halt meistens Regenzeit. Also dann hast du eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit und es regnet wirklich viel. Viel mehr als sonst. Und höhere Luftfeuchtigkeit muss man sich auch ein bisschen damit arrangieren, denke ich. Und dann ist es fast angenehmer, so im September, Oktober umeinander. Sie haben ja auch einen Herbst dort, also einen sehr ansprechenden, oder? Wo Blätter sich verfärben und so weiter, wo es auch gewisse Parks und Natur, also Nationalparks gibt, wo man wirklich kann gehen besichtigen kann, die sehr schön sind. Und da bin ich auch noch im Winter gewesen.
Also nicht das Mal? Ja.
Das Mal nicht, nein. Und also jetzt gerade so Dezember rum, da darf man einfach nicht erwarten, dass es dann, dass man dann so die pure Weihnachtsstimmung erfährt, sondern es ist dann mehr so ein bisschen freaky Weihnachten. Wir interpretieren das. Sie schmeißen dann mehr oder weniger einfach alles in einen Topf, was irgendwie aus Europa, Weihnachten und so stammt. Mhm. Also du hast dann zum Beispiel, kann es sein, dass du ein Lebkuchenhaus hast, weißt du, so, also so echt Grösse, einfach so designt, wo dann halt ein Bier ausgeschenkt wird ab dem Zapfhahn. So.
Okay, das ist dann ein falsches Oktoberfest in der Weihnachtszeit sozusagen.
Ja, eben, dann kombiniert es halt ein paar so Sachen, aber ich muss da auch immer so ein bisschen relativieren. Es ist ja nicht so, dass wir viel besser sind, weil bei uns gibt es asiatische Restaurants, ja, und ja, solange wir asiatische Restaurants haben, ja, lasse ich das gelten. Alles, das ist
klar,
okay.
Alles klar.
Ja, hast du gerade sonst noch Fragen zu den Zeiten?
Nein, ist gut. Ich bin gespannt, was noch kommt. Vor allem, wenn du sagst, du bist kaum ausgestiegen und hast gerade Fotos gemacht und dann... Das heisst, du hast 17 Millionen Fotos gemacht, wahrscheinlich. Insgesamt.
Ich habe viele Fotos gemacht.
Ja.
Ich habe viele Fotos gemacht. Ich komme später dann nochmal drauf. Die meisten Fotos habe ich definitiv mit dem Handy gemacht. Ich habe viele Menschen gesehen. Ich habe schon gesagt, die Manpower, die sie an den Tag legen, das ist schon nochmal etwas anderes. Also, gerade jetzt in der grossen Stadt hat es wahnsinnig viele Menschen und man ist dann irgendwie so ein bisschen, also ich kenne das gar nicht so da in Zürich, oder? Man ist wie anonym. Man geht irgendwo an und man ist einfach einer von einer, so einer Schwette an Personen. Du kannst eigentlich fast nicht mehr auffallen. Außer du bist Ausländer. Und das bin dann ich, oder? Aber auch dann hat es wieder so viele Ausländer, dass dann das wie nicht so ins Gewicht fällt. Ja, das ist von dem her auch nochmal so etwas anderes, auch, dass man sich überhaupt so daran gewöhnt, dass einfach so viele Menschen an einem vorbeilaufen oder dass man sich durch Menschenmengen durchbegibt. Es ist von dem her nicht so schlimm wie jetzt bei uns, wenn weiß auch nicht, ein Street Parade oder was ist, wo du das Gefühl hast, so, ja, ich komme wahrscheinlich nicht mal in 10 Meter weit innerhalb von einer halben Stunde, oder? Sondern man geht sich halt ein bisschen aus dem Weg und überhaupt, es gibt sehr viel so Höflichkeits- Anstandsregeln, so eine Knigge, wo halt einfach auch die meisten Japaner einhalten und auch viel, ich kann jetzt nicht sagen Touristen, einfach ausländisch ausgesehene, oder? Ich meine, ich weiß nicht über deren ihre Geschichte, aber es gibt schon viele, die das erkennen und wo sich entsprechend daran halten. Und das hilft auch zu einem guten Umgang, oder? Wenn man einfach, man geht zu dem Weg, wenn man zum Beispiel zusammen im Lift ist, dann ist die Person, die zuletzt reinkommt, ist dann auch, die geht dort hin, wo man das Knöpfchen drückt. Und hebt auch so lange den Finger auf die Türen öffnen, bis alle durch sind, beim Ein- und beim Aussteigen, und steigt zuletzt aus.
Okay. Aber wenn die Person ja zuerst raus will, ja, dann ja nicht, oder?
Ja, wenn er natürlich zuerst raus will, dann geht die Person halt. Wenn er geht,
oder
die.
Sie. Ist.
Genau. Ja, ich glaube, das mit dem Gender, das müssen wir jetzt lassen, sonst wären wir nicht mehr fertig mit der Geschichte. Aber so grundsätzlich wird halt schon sehr viel Wert gelegt auf Anstand und auch eben zum Beispiel Anstehen, und in den öffentlichen Verkehrsmitteln wird grundsätzlich nicht geredet oder wenigstens von den Japanern meistens nicht, außer am Wochenende und am Abend. Aber gerade so während der Stosszeiten oder einfach den Tag durch, ist es in der Regel mega ruhig. Es ist auch eigentlich verboten zu telefonieren. Und die meisten halten das ein. Also, ja.
Okay.
Natürlich, es ist nämlich lustig, Touris, gerade die aus Amerika, die hört man dann schon von Weitem, weil es einfach so laut mit ihrem breiten englisch-amerikanischen Dialekt miteinander redet. Und dann oftmals, das ist jetzt halt das Klischee, aber oftmals halt auch sonst breit sind. Also die fallen halt dann wirklich auf. Die gerade so stark übergewichtige, ich sage nicht, dass alle Amis stark übergewichtig sind, aber die fallen halt dann wirklich auf, weil die meisten Japaner, nicht nur Japaner auch, ich meine, die haben natürlich auch Koreaner und Chinesen, die ich aber selber nicht gross kann auseinanderhalten, aber die Amis, die übergewichtigen Amis, die sehe ich halt.
Mm. Oder? Aber die wollen alle eigentlich nur Sumo-Ringer werden, oder?
Apropos, Sumo-Ringer habe ich auch gesehen.
Ah, wirklich?
Ja.
Und fotografiert?
Schon eindrücklich. Ja, auch fotografiert. Aber jetzt nicht irgendwie so inszeniert, sondern mehr, wir sind gerade an einem Bahnhof gestanden und dann kommen uns zwei Sumo-Ringer entgegen und dann haben wir gefunden, so, ey, darf man ein Foto machen? Und es ist noch lustig, Netflix hat gerade noch so eine Sendung gestartet während der Zeit über so ein ja, ich weiß gar nicht, abgehalfterten Yakuza, wo dann Sumo-Ringer wird oder so. Ich habe sie leider noch nicht geschaut. Ich habe nur die erste oder zweite Folge gesehen. Und während der Zeit, wo wir reden waren, gerade im Mai, war einfach die Woche, wo Sumo stattgefunden hat. Also so, ich glaube, es findet dreimal im Jahr statt oder so. Und dann war halt das, was in Tokio stattfindet. Und leider haben wir es spät erfahren. Wir hätten den Monat vorher schon Tickets kaufen müssen, damit wir hätten schauen können. Das wäre sicher auch noch ein Event gewesen. Darum kann ich natürlich empfehlen, im April alle Tickets besorgen, für das wir im Mai dann alles machen können. Dazu gehört auch im April Tickets kaufen für zum Beispiel das Ghibli-Museum und den Ghibli-Park. Das sind zwei auf völlig unterschiedlichen Orten liegende Attraktionen. Also all die Ghibli-Filme kennen, Totoro und Nausicaa und ja, die sie kennen, wissen, was ich meine. Die Museen sind, oder die Attraktionen von Ghibli sind so überrannt, dass man wirklich die Tickets muss einen Monat im Voraus besorgen. Und das heisst nicht, am 3. Mai dann will ich Tickets kaufen, dann ist schon spät. Das muss wirklich noch im April sein, dass man im Mai gehen kann. Und das habe dann ich müssen lernen. Ich war ein bisschen überrascht gewesen. Das ist sicher mega spassig und so läuft es aber mit vielen Sachen, dass man einfach im Vornherein schon muss planen. Ich habe auch mir noch einen Japan Rail Pass gekauft, also für die ganz oder für die Haupt, was haben wir denn? Der Hauptzuganbieter, was haben wir denn?
Verkehrsmittelanbieter vielleicht.
Ja. Also, es gibt quasi in jeder Region von Japan gibt es dann nochmal so einen Japan Rail East oder Central oder West oder North oder South oder was auch immer, oder? Und die haben dann wie so eine übergeordnete Instanz, das ist JR Japan. Oder nein, JR. Ja, das ist einfach JR, genau. Und du kannst einen JR Pass haben. Und ich habe mir den geleistet für 21 Tage. Das ist nicht ganz billig gewesen, aber für das, was ich dafür bekommen habe, mega fair. Nur er wird jetzt den September 40% aufschlagen im Preis. Das ist heftig, aber sie haben auch mega Inflation, also es ist wie normal. Und das bedeutet, ich konnte jetzt wirklich quasi in jegliche Richtungen können mit dem Shinkansen Schnellzug fahren. Und es ist halt auch nochmal so etwas, die Technik, die sie dort haben, gerade jetzt im öffentlichen Verkehr, da merkst du, da kommt wieder das mit der Effizienz, oder? Du hast den Shinkansen, du hast oben eine Ablage in dem Schnellzug, wo einfach einen normalen Koffer kannst oben rein tun. Und das Ding steht nicht irgendwo blöd im Seich rum. Und es ist auch nicht so, dass oben so eine Ablage hast, dass du nicht weißt, was du überhaupt rein tun sollst, weil sie so eng ist, wie wir es teilweise haben bei der SBB. Und du reist mega angenehm und schnell. Aber es kostet natürlich auch, wenn du nicht so einen Pass hast, dann zahlst du auch gerne. Und ja, schnell mal für eine Strecke, irgendwie Tokio, Kyoto, vielleicht 150 Stutz.
Wow. Okay.
Und ich kann jetzt. Ich muss schauen, dass ich nichts Falsches sage, aber ich glaube, ich habe um die 500 Franken gezahlt für die 21 Tage.
Oh. Gut, aber also, dann kannst du überall, in jedem Zug, immer. Ohne reservieren, etc., etc.
Ja, jein. Also das mit dem Reservieren ist so eine Sache. Das ist ganz kompliziert. Also, nein, es ist eigentlich kein kompliziertes System, aber man muss mal reinkommen, dass man weiss, wie man es nutzen will oder wie man es kann nutzen. Es gibt an jedem Bahnhof quasi nochmal einen speziellen Schalter, wo du kannst Sitzplätze für am aktuellen Tag reservieren. Mhm. Und zwar gratis.
Mhm.
Das heisst aber, du musst anstehen. Jetzt ist es aber auch so, dass du dann an einem Ort anstehst, wo es einfach 6, 7, 8 so Kassen offen haben. Und du bist einfach in 5 Minuten bist komplett durch, auch wenn vor dir irgendwie 15 Leute angestanden sind. Also es ist überhaupt kein Problem, aber im ersten Moment verschrickst du, oder? Und dann gibt es aber auch noch andere Stellen, wo der Sitzplatz für ein paar Tage später anbietet, wo du schon reservieren kannst. Wenn du eben den JR-Pass hast, dann kannst du das eben gratis machen. Nur musst du dann eben auch wissen, wo kannst du welche Reservierungen machen. Und die einen machen dann auch irgendwann zu, um 6 Uhr am Abend oder so. Also da muss man halt auch so fair sein und finden, ja gut, ich könnte nicht 24 Stunden nur für mich arbeiten, oder? Auch wenn sonst vieles 24 Stunden im Betrieb ist, aber Zeug zum Beispiel nicht. Ich glaube, der letzte Zug kommt auch zwischen 11 und 12 dann in Tokio an, also der letzte Schnellzug. Und ich bin ja mehrere Orte gereist, mehrmals auf Nagoya. Das ist auch so ein bisschen Anfang von der Kansai-Region. Kansai ist so ein bisschen mehr im Westen. Nara ist dann noch so ein bisschen südlich davon, wobei dort steigst du nur in Nagoya, gehst auf einen anderen Zug. Ich bin zweimal auf Hiroshima gefahren. Eigentlich wollte ich nur einmal gehen. Aber als ich das erste Mal gegangen bin, habe ich dann im Zug gemerkt, dass das G7-Gipfel ist und entsprechend eigentlich alles zusteht. Da habe ich mich dann spontan dazu entschlossen, wieder zurückzufahren auf Kobe. Und bin dann noch in Kobe. Lustigerweise ist der Kobe-Bahnhof ist direkt neben dem Naturschutzgebiet. Und du gehst wirklich quasi die Rolltreppe runter, dann läufst du so eine ziemlich komische Autoeinfahrt und bist auf einmal einfach am Fuß von einem bewaldeten Berg mit einem Wasserfall und so. Es passt eigentlich, denkst du so, es passt überhaupt nicht zusammen. Und wenn du nämlich auf die andere Seite läufst, dann siehst du Kobe mit einem riesigen Hafen, mit dem Meer. Also, das war schon sehr eindrücklich gewesen. Und von dem her habe ich es auch nicht bereut, dass ich irgendwie zweimal dort hingefahren bin. Es ist auch die, ich glaube, das war die weiteste Strecke gewesen, die ich gemacht habe, auf Hiroshima. Ich muss gerade überlegen. Es ist nicht so, dass es die allerweiteste Strecke ist, die man machen kann, aber ich kann auch am Abend einfach wieder zurück. Entsprechend, ja, ich glaube, 3,5-4 Stunden. Du musst halt schon sehen, wenn du morgen um 6 Uhr auf den Zug gehst und dann fängst um 10,5-11 Uhr dort bist, ja, dann kommst du irgendwie um 6 Uhr wieder zurück und es ist halt wieder 10 Uhr, oder? Von dem her, das ist gerade noch so einigermaßen realistisch. Ich habe dann aber den Zug zurück verpasst, weil ich habe mich nicht ausgekannt mit dem Tram. Ich bin dann aufs falsche Tram, also das, wo noch irgendwie ein, zwei Stationen mehr gemacht hat und hat es prompt verpasst. Und das ist dann aber kein Problem. Du gehst dann halt zum nächsten Schalter und machst eine neue Reservierung. Also eben, von dem her,
okay.
Völlig easy.
Also super organisierte ÖV, kann man sagen.
Super organisiert eigentlich alles. Wo man halt merkt, was vielleicht nicht so super organisiert ist, ist gerade irgendwie so Touriplatz, wo es das gibt es halt dort auch, dass es dann ein bisschen auf Abriss ist, oder? Aber ich muss dann sagen, wenn ich das wahrnehme, denke ich mir, ja gut, dann gehen wir halt vielleicht noch jemand anders an. Ist es vielleicht nicht wert. Also, ich habe jetzt sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich habe Sachen erlebt, wo ich dachte, boah, krass, für irgendwie so wenig kommst du so viel über und es haut dich schier weg, oder? Oder das Umgekehrte, du zahlst irgendwie 15 Stutz Eintritt und kannst einfach warten, bis ein grosser Roboter irgendwie seine Ärmel ein bisschen bewegt. So Gundam. In Yokohama hat es so eine Gundam-Statue, die sich bewegt. Aber etwas Gleiches gibt es halt auch in Tokio. Und okay. In Tokio ist es halt gratis.
Okay. Und muss man einfach wissen.
Ich bin in Tokio, habe ich das halt schon gesehen und ich habe gefragt, extra beim Eingang, ja, was sehe ich denn eigentlich dort drin? Und sie hat es mir nicht wirklich können sagen. Und ich habe gedacht, ja, okay, ich probiere es jetzt mal aus. Das ist jetzt so, oder? Ich bin jetzt gerade da und ja. Und schon müssen sagen, ja, also, das musst du, glaube ich, schon irgendwie wirklich Fan sein, dass du das geil findest. Und ich bin halt nicht so ein Fan. allgemein, es hat noch so ein paar Regionen, gerade in Tokio hat es auch noch so ein Distrikt, das nennt sich Akihabara, wo sehr viele Nerds auf den Geschmack kommen, weil dort hat es irgendwie Secondhand-Games, Konsolen, Gadgets, wahrscheinlich auch Fotosachen. Und was halt ein bisschen befremdlich ist, das Zeug ist dann oftmals irgendwie so ein bisschen in Kombination mit so ein bisschen anrüchigerem Zeug. Also sie setzen irgendwie so das... jetzt muss ich gerade überlegen, wie sie das nennen. Ach, es vergessen. Aber so quasi das Nerdtum setzt sie gleich mit. Du hast auch gern irgendwie Sex-Manga oder so. Oder Hentai-Zeug. Hentai heisst eigentlich so etwas wie pervers. Und da bin ich auch einmal in einem Laden gewesen, wo unten durch eben Konsolen hatte und so. Bis etwa in den dritten Stock. Und dann bin ich noch in den vierten Stock rauf mit dem Kleinen. Und dann kommt mir einer entgegen und sagt so, ich würde jetzt da nicht rein. Und dann sind wir dann mit dem Lift wieder runter.
Okay.
Ja, es ist auch so, ich möchte überhaupt gar nicht in Verbindung gebracht werden mit so etwas, oder? Und du schämst dich ein bisschen und gleichzeitig bist du in so einer Masse drin, wo...
Gut, aber als Touri kannst du natürlich immer noch sagen, ja sorry, ich meine, du kannst das Zeug nicht lesen, dann läufst du halt einfach irgendwo hin, wo es vielleicht halt, ja...
Ja, kannst du wahrscheinlich schon, aber gleichzeitig sind dann wirklich so die Momente, wo ich mich gleichzeitig dafür schäme, was überhaupt so rum ist oder was für Bedarf rum ist, dass ich irgendwie halbwegs zu so einer Gruppe gehöre oder von so Interessenten, auch wenn es mich jetzt nicht interessiert, aber ich gehöre zu dem Kundenkreis. Oder?
Ja, ja.
Ja, es ist einfach ein ganz befremdliches Gefühl. Und da bin ich dann auch nur einmal und nie mehr. Also ich meine, ich bin wirklich fast 2 Monate dort und habe eigentlich auch vorgehabt, noch, ich habe vor allem alte Konsolen gesucht, so eine alte PlayStation, eine schwarze, Yarose. Auf der Suche nach der bin ich eigentlich schon seit Jahren und habe sie dann nicht gefunden.
Okay.
Aber es ist auch gleich. Also,
Treasure Hunt.
Ja, eben, das kannst du wirklich dort. Du kannst tagelang so dich auf die Suche machen nach so Zeug und wirst wahrscheinlich sogar fündig. Aber ja, eben, ich bin jetzt auch viel mit der Familie unterwegs gewesen. Wir haben Verwandte getroffen, Freunde und so weiter. Und ja.
Aber du, sagen wir noch schnell. Also Japan ist ja eigentlich bekannt für abgefahrene Technik.
Ja, aber das hat sie auch. Also abgefahrene Technik in vielen Belangen. Also alleine, dass du irgendwo eine Statue hast, wo sich, ich weiß nicht, wie gross das Ding ist, vielleicht 15, 20 Meter, wo sich dann bewegt, oder? Mit einer Lichtshow, die mega laut und flashig ist. Also auch mit Sound. Das ist schon mal speziell. Und dann natürlich auch die ganze Architektur rundherum, alles modern, also wenigstens in der Stadt, oder?
Also überall, weil es ist alles Stadt.
Ja, yeah, genau. So Lastwagen hast, die einfach rumfahren mit einem Soundsystem drin und einem riesigen Display, wo quasi über den ganzen Anhänger geht, wo irgendwelche J-Pop, K-Pop-Bands promotet. Lift, wo, wenn du einsteigst, sagen sie dir quasi, ich weiß es nicht, meistens ist es eben dann Japanisch, was redet, aber sie sagen dir quasi, wie, was jetzt läuft, dass die Tür zugeht, dass die Tür aufgeht, dass der Ausgang links oder rechts ist oder all das Zeug. Und natürlich WCs, die mit dir redet.
Oh, okay. Also bei den WCs übrigt sich jetzt wahrscheinlich meine Frage, aber ich habe mir jetzt gerade so überlegt, bei den Lift ist das... Vielleicht auch Barrierefreiheit. Also weißt du, dass du.
Auf jeden Fall.
Oder? Das ist wahrscheinlich auch der Gedanke. Wenn du weißt, wenn du hörst und du siehst es nicht, dann weißt du ja nicht, in welchem Stock du jetzt bist.
Genau, also natürlich Barrierefreiheit, dann merkt man sofort, dass das dort nochmal ganz anders gewichtet wird als bei uns. Also du hast eigentlich durch die ganze Stadt, hast du die, man kennt das vielleicht auch aus Fotos, immer die gelben Streifen, ja, oder? Ja. Das sind dann, glaube ich, 2 Streifen nebeneinander. Die gehen mehr oder weniger durch die ganze Stadt oder einfach an alle Orte, wo man kann vom Bahnhof anlaufen, alle Attraktionen und dann über den ganzen Bahnhof und auch im Lift und so weiter. Das ist wirklich so, als Blinde würdest du dich dort wahrscheinlich einigermaßen gut können zurechtfinden. Und die WCs sind halt auch nochmal wahrscheinlich ein Hilfsmittel, was das angeht. Aber sie reden nicht nur mit dir, also jetzt auch nicht jedes WC, aber es sind einfach die öffentlichen WCs. Ah, und by the way, öffentliche WCs sind gratis und trotzdem sauber und brauchbar. Also ich habe kein öffentliches WC gesehen, das nicht WC-Papier hatte. Und oh gut, manchmal hat es so viel gefehlt. Okay. Das ist mir negativ geblieben. Aber sonst, manchmal haben die WCs noch eine Funktion, dass du kannst irgendwie Musik einschalten oder so Geplätscher, wie von einem Wasserfall, aber durch so einen mega hässlichen kleinen Speaker, wo es dann einfach wieder ziemlich scheiße tönt, zum Übertönen von deinen Geräuschen, oder? Toilettengeräusch. Was haben wir? Ja, ein Fahrplan, wo einfach, du hast eigentlich gar nicht nötig, auf den Zug zu rennen, sondern du gehst am Bahnhof, hast vielleicht gerade gesehen, wie der Zug abgefahren ist oder wie die Tür zugehen und weißt, pff, dann warte ich jetzt halt meine 3 bis 5 Minuten und dann kommt der Nächste, oder? Und einmal ist so etwas passiert, ziemlich am Anfang, dass wir in den Zug einsteigen wollten, wir sind mehr oder weniger gerade noch gerannt. Es war schon knapp gewesen. Und es gibt dann meistens eine Melodie, die läuft. Irgend so eine für jeden Bahnhof, jede Zuglinie hat so ein bisschen ihre Melodie. Und wenn die Melodie fertig ist, bedeutet das, jetzt steigst du nicht mehr ein. Und so in dem Dings drin haben wir vergessen oder wir haben es nicht mehr gehört. Und so ist meine Frau und ein bisschen eingestiegen. Und die Tür ist wirklich direkt vor mir zugegangen. Also ich bin 10, 20 cm hinter dem Kleinen gewesen und es ist dann halt nicht mehr gegangen. Und das ist dann schon so ein Moment, wo suboptimal ist, wo dann auch ein Kleiner mega eingefahren ist. Oder der hat dann gedacht, oh, ich sehe meinen Papi nie mehr.
Das ist der Moment, wo man sonst so kennt, wo er ist noch schnell Zigaretten holen, oder? Ja. Und kommt dann nicht mehr.
Ja, aber dafür sind die Verkehrsmittel auch einfach pünktlich. Also selbst so ein Zug, wo so ein Shinkansen, wo dann irgendwie 2 Stunden lang unterwegs ist, der hat eine Abweichung vom Fahrplan von unter einer Minute im Normalfall. Und wenn das nicht so ist, dann erklärt es dir das aber mindestens 5 Mal auf dem Weg und am Bahnhof auch nochmal, dass was passiert ist, dass jemand aufgrund von, dass etwas runtergefallen ist, irgendwo ein Emergency-Stop gerissen hat und darum hast du noch irgendwie 3 Stunden später leichte Verspätungen, oder? Ist von dem her schon noch interessant und irgendwie auch einfach, ich begrüsse es halt, das ist auch fair. Es ist, für mich ist es immer so ein bisschen, gerade wenn man ankommt, ein bisschen viel, gerade Tokio, ist ein bisschen viel. Aber es schmeckt auch immer so ein bisschen nach Zukunftsmusik. Weißt du, was ich meine? Es ist so. Eben vieles ist auch so, wie, vielleicht wie ich es mir würde wünschen, dass es wäre. So ein bisschen irgendwo durch vernünftiger, besser. Aber nicht in allem. Später kommen wir dann auch darauf, gewisse Sachen sind überhaupt nicht vernünftig. Und was ich zum Beispiel auch viel gesehen habe, jetzt gerade in der Stadt, es gibt so ganz viele Einfamilienhäuschen-Quartiere. Und da haben sie dann auch manchmal irgendwie 1, 2 Auto, einer davon ein SUV und dann irgendwie auch deutsche Auto. So viel zur Unvernunft, oder? Also, ich wäre jetzt nie auf den Gedanken gekommen, in Tokio überhaupt mit dem Auto rumzufahren, sondern ich habe das eigentlich schon fast genossen, dass man mit diesen verschiedenen Verkehrsmitteln überall ankommt. Apropos Verkehrsmittel. Es gibt 2 Apps, die man sogar einstellen kann, dass man nur Verbindungen sieht, wo man Japan Rail Pass braucht. Allerdings empfiehlt es sich nicht, das innerhalb von der Stadt zu brauchen. Ausser man weiss, dass man einfach nur mit der JR, also mit den Zügen möchte fahren und nicht mit der U-Bahn. Weil die U-Bahn gehört eben nicht zu dem JR-Netz. Das ist nochmal eine andere Firma, die betreibt. Es gibt sowieso, es gibt noch einen Haufen andere Filme. Es gibt noch Tobu Railway.
Turbo?
Tobu.
Tobu.
Und die betreiben dann nochmal gewisse Linien, die teilweise noch besser abgebunden sind als JR, aber ja, das ist halt so ein bisschen das Ding. Auf jeden Fall, Shinkansen, die gehen eigentlich alle unter JR. Da gibt es eben zwei Apps. Seine App heisst Japan Reisen Routensuche. Das ist so ein blaues Icon mit dem Shinkansen und hinten dran noch der Mount Fuji und der Sonne. Und das andere ist Norikai Anai. Also Norikai Anai. Das sind zwei Wörter. Japan Transit. Das ist dann einfach so rot mit einem Zug in der Mitte. Eben bei denen kann man das einstellen und man sieht auch immer den Preis und man kann Alternativen suchen, die dann teilweise noch günstiger sind. Man kann es einstellen. Es ist von dem her viel komfortabler als Google Maps und auch der Cache löscht es weniger schnell als bei Google Maps, okay, wenn man irgendwie noch zwei, drei andere Apps offen hat.
Ja, oder das ist der Hass.
Man kennt das. Mhm. Genau, darum habe ich das jetzt unbedingt noch erwähnen, weil das ist schon noch wichtig. Was habe ich sonst noch? Mini-Technik. Neben der Technik, die ich in Japan gesehen habe, eben Roboter, redende WCs und so weiter. Ich habe meine Sony Alpha 7 III mitgenommen, mein iPhone und meine DJI Pocket. DJI Osmo Pocket hat sie ja noch geheissen. Und lustigerweise habe ich eigentlich DJI Pocket immer dabei gehabt. Sozusagen immer.
Gut, die geht und halt in die Hosensack, mega, oder?
Ja, ja. Darum, ich bin eigentlich immer noch Fan von dem Ding. Sie könnten es mal upgraden. Der Preis für irgendwie die aktuelle oder die neue Version ist meiner Meinung nach zu hoch. Aber ich habe sie dabei. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Man schaltet sie und sie läuft. Ziemlich schnell. Oder? Ich habe sie vor allem gebraucht, um irgendwie kurze Clips zu machen von 30 bis 60 Sekunden. mit der Hoffnung, dass ich das dann irgendwann zu einem sinnvollen Film zusammenschneide. Und habe dann auch gemerkt, eben, teilweise ist die Technik noch von 2018, das merkt man einfach. Gerade was irgendwie das Tracking angeht oder der Autofokus. Lowlight ist auch halt 2018 äquivalent, oder? Das ist nicht so toll. Aber es ist brauchbar und vor allem 4K60p ist auch gut. Da kann man auf jeden Fall sehr viel anfangen. Und wenn es halt hell ist, wenn es Tag ist, dann ist das Ding ein Traum. Gerade wenn man ein bisschen unterwegs ist, wenn man bewegt ist. Ein Punkt, im Shinkansen ist das Ding scheiße, weil einfach der Shinkansen sich so schnell bewegt, dass sofort der Kopf sich irgendwie so schräg ausrichtet.
Was?
Weißt du, was ich meine?
Okay.
Das schafft ja wahrscheinlich mit so diesen
Gyrosensoren. Ja,
ja. Ja, und wenn sich etwas schnell bewegt, dann tut das probieren, das dem entgegenzuwirken. Also, was ich dann meistens im Shinkansen gemacht habe, ist, mein Handy einfach gerade als Fenster angedruckt. Ich habe so eine Silikon, also ich weiß nicht, ob das Silikon ist, aber so eine Art Gummi. Hülle. Du drückst das alte Fenster dran und filmst es so, das kommt viel besser als mit der DJI.
Okay.
Wenn ich auf dem Handy bin, also ich bin eh überrascht, wie gut die Filmfähigkeit ist vom iPhone 13 Mini. Ich habe das 13 Mini, kein Pro. Der Fokus ist nicht immer optimal. Und ich habe teilweise bei hellen Szenen so gemerkt, dass es einfach zu komischen Farben komisch geworden sind. Weißt du, was ich meine?
Foto oder Video?
Video.
Okay.
Eine Art wie ein Ausbrennen oder Ausbleichen oder sogar das Gegenteil, dass die Farben viel zu intensiv geworden sind, gerade irgendwie im Rotbereich. Und was man, glaube aber auch weiss, zum iPhone 13, ich glaube, das betrifft alle Modelle, das hat ein anderes Glas drauf auf der Linse und das führt zu hässlichen Lensflares.
Mm, Ja, aber das haben im Fall die Neueren auch. Es ist einfach ein bisschen besser, aber mich dunkt, das haben alle.
Beim 14 soll es besser sein, ja. Habe ich mal irgendwo erfahren. Fotos sind auch gut. Ich habe sogar Fotos mit Weitwinkel gemacht. Dann ist halt einfach der Punkt, man muss wissen, wenn man den Weitwinkel möchte nutzen, weil der Weitwinkel ist, glaube ich, 16 mm, kann das sein? Und oder 14 mm und normal ist 26 mm. Und 14 mm ist halt schon mega weitwinklig. Und gerade wenn man jetzt irgendwie, also Menschen oder detailliertere Objekte würde ich so nicht fotografieren, wenn dann Landschaften, wo man sich eh ein bisschen mehr auf die Mitte konzentriert. Ja, ich habe es ein bisschen vermisst. Es wäre noch cool gewesen, wenn es einfach eine Art ND-Filter gibt, um drauf zu schnallen. Also sowohl beim iPhone wie eigentlich auch bei der DJI Pocket. Manchmal ist es einfach zu hell.
Also bei der Pocket, also, gibt es ja die magnetbasierten Dinger, die du kannst vorne ran tun. Und ich habe ja die. Ja. Aber ich kann dir sagen, also ich meine, rein Verschlusszeit und so und Belichtung ist ja okay, aber ich finde halt so, es wird schon, qualitativ ist es nachher schon nicht mehr so geil. Und wehe, du vergissest die wegzunehmen, wenn es irgendwo dunkel wird, dann ist die Hölle nachher.
Ja, genau. Und da gibt es auch noch, also mir ist dann auch irgendwann mal noch eins runtergefallen und ich wollte es dann putzen und habe es dann quasi noch dreckig gemacht, hindurch. Das ist, glaube ich, auch nicht ausgelegt zum Putzen. Es ist, glaube ich, nicht so beschichtet, dass es sich gut putzen lässt oder so. Ich habe sogar die Türen, die von Polar Pro ND mit, kombiniert mit Polfilter, variablen Polfilter, wo ich eigentlich super finde. Aber dann kannst du eben. Ich habe meistens kein Handy dran an der Pocket, weil das Konzept geht für mich nicht mehr auf. Seit der Osmo Pocket funktioniert für mich das nicht mehr, dass du das Handy wirklich in der Hand die ganze Zeit mit umdrehst, sondern du hast die Kamera, einfach den kleinen Stab hast in der Hand, es schaut ein bisschen aus deiner Faust raus und niemand kümmert sich, oder? Und das ist das Tolle daran. Aber auf dem kleinen Display kannst du halt nicht viel erkennen. Also gerade jetzt, wenn du den Polfilter einstellen möchtest, ich habe das dann am Wald gemacht und geschaut, wo strahlt das Grün am besten dann, oder? In welcher Position, so ein bisschen Handgelenk mal Pi, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das die richtige Einstellung gewesen wäre und ich kann auch nicht sagen, ob das Bild immer scharf war. Für das reicht das kleine Display einfach nicht aus.
Definitiv nicht, ja.
Aber ich habe auf jeden Fall sehr viele Erfahrungen können sammeln mit der Pocket. Apropos, vorhin etwas zum Fotografieren gesagt mit dem iPhone, das hat gut geklappt. Auch Lowlight, auch das iPhone ist zum Videomachen Lowlight noch viel besser als Pocket, kann man so sagen. Pocket zum Fotografieren lohnt sich definitiv nicht. Also, außer eben vielleicht dann so Panorama oder so, wenn man das überhaupt noch als Fotografie, eher nicht als ja, Panorama oder so, wie sagen wir, fast. Ah.
Ja, Timelapse.
Timelapse, genau. Heute, by the way, heute ist der längste Tag vom Jahr, wo man aufzeichnet und es fühlt sich auch genauso an. darum, ja, bin vielleicht schon ein bisschen durch. Genau. Die Sony A7 habe ich auch dabei gehabt. Muss dann aber sagen, selbst mit einem kleinen Objektiv habe ich sie am seltensten dabei gehabt.
Okay.
Und was ich auch gemerkt habe, gerade so, ich habe ein paar Events gehabt, wo ich sie dabei gehabt habe, wo ich dann aber gemerkt habe, shit, wenn ich das jetzt schnell möchte umstellen, ich weiß gar nicht, was es war, irgendetwas, ja, wo,
Autofokus.
Der Zebra war, oder etwas mit dem Autofokus umstellen, oder den Spot-mässig umstellen, dann habe ich gemerkt, so, hey, fuck, ich kenne mich viel zu, also ich habe es nicht intus. Ich müsste jetzt da lang rumpröbeln und ich habe die Zeit jetzt nicht. Oder? Und das ist halt so ein bisschen der Punkt. Mit Osmo und dem iPhone erübrigt sich das. Darum, ich sage nicht, ich sage überhaupt nicht, dass das 7-3 irgendwie schlechter oder schwächer oder so ist. Ich würde mir auch wünschen, ich hätte sie mehr dabei gehabt und hätte noch gewisse Aufnahmen einfach in einer höheren Auflösung gemacht. Noch besser wäre wahrscheinlich mit der A7R. Mit doppelt so viel oder noch mehr Auflösung. Mm. Da gibt es definitiv ein paar Orte, die ich jetzt gefunden habe, wo das ganz geil gewesen wäre, gerade jetzt in Kobe, wo ich dann den Hügel drauf gelaufen bin und ich kann aus dem Hügel können, die Stadt fotografieren mit dem Ozean im Hintergrund und unter der Seilbahn, gerade noch rechts von mir und so. Und da kommt so viel zusammen, dass das eigentlich ein iPhone fast nicht kann auf 12 Megapixel schön darstellen. Also, ja. Das ist mehr so etwas, wo ich mir selber muss eingestehen, ich müsste mich mehr mit der Kamera beschäftigen. Und wenn das Vertrauen zum Equipment mehr da wäre, dann hätte ich sie wahrscheinlich auch mehr mitgenommen. Plus kommt dann vielleicht noch das mit der Fitness dazu. Also ich habe jetzt während diesen 2 Monaten, glaube ich, schon auch noch ein bisschen Fett abgebaut und Muskeln aufgebaut, weil ich mich einfach so viel bewegt habe. Und dann magst du dann natürlich auch irgendwann mehr schleppen. Und am Anfang habe ich einfach geschwitzt.
Aber jetzt muss ich gleich noch schnell fragen, weil ich teile deine Erfahrung mehr oder weniger, also nicht jetzt wegen Japan, sondern mit eben Pocket ist mega gäbig, weil eben, es ist so klein und so. Oder? Ich hatte die ja auch jetzt jahrelang eigentlich immer dabei gehabt. Habe dann irgendwann angefangen, nicht mehr damit filmen, weil ich einfach qualitativ bin ich nicht zufrieden war, schlussendlich. Eben, weil je nachdem, Lowlight und so schwierig. Habe dann angefangen, halt ausweichen aufs iPhone. Und habe dann auch bemerkt, also wenn du jetzt zum Beispiel gehst wandern oder so, dann nehme ich, also wenn ich wirklich will wandern, dann nehme ich wirklich auch nur noch das iPhone mit und dann gibt es halt die Bilder, die es gibt. Und die sind ja qualitativ in der Regel mehr als ausreichend, sagen wir es mal so. Und, ja, eben. Und jetzt also, habe ich aber wieder angefangen... Wenn
du fotografieren, ja.
Ja.
Aber in dem Moment, wo du möchtest im Wald rumlaufen und du hast Osmo dabei, ist halt Osmo schon nochmal geiler.
Ja, wobei, ich weiß jetzt nicht, du hast, das würde mich jetzt wundern mit dem iPhone 14 Pro. Mit dem Super Stable Whatever Mode, wie er heisst.
Yeah.
Müssen wir ausprobieren. Aber ich habe jetzt eben angefangen, bei den letzten 2-3 Trips, die wir gemacht haben, exklusiv, also ich habe wirklich Sony mitgenommen und mir umgehängt und ich habe mich quasi wie gezwungen, um nur mit dieser fotografieren. Und es ist nichts.
Ja.
Weil ich habe gemerkt, was mir am meisten Stress bereitet bei dem Ganzen ist, wenn du einfach 5 verschiedene Kameras dabei hast, dann hast du immer die ganze Zeit das Gefühl, du müsstest dich entscheiden, respektive filmen tun wir mit dieser, Fotos machen tun wir mit dieser, Selfies machst du mit dem iPhone, das. Und am Schluss musst du alles irgendwie zusammen kopieren und das ist ein hoher Aufwand. Und wenn du dich, wie sagst du, so, okay, ich mache jetzt alles mit der Alpha oder ich mache alles mit dem iPhone, dann entfällt schon ganz viel. Und ich habe das eigentlich noch angenehm gefunden. Also.
Ja, und ich habe, weißt du, was ich erlebt habe? Vielleicht genau das Gegenteil. Ich hatte da 7 dabei und Osmo und das iPhone, oder? Und bin den ganzen Tag rumgelaufen und dann am Schluss doch nur das Osmo und das iPhone gebraucht. Und ich fand, ja, scheiße, und für was habe ich jetzt die 1,5 Kilo mit mir rumgeschleppt die ganze Zeit?
Trainingseffekt. Show off.
Ja, eben, das war halt am Anfang. Und dann habe ich mich so ein bisschen besinnt. So, ja, eben, was haben wir denn heute? Was machen wir heute für einen Ausflug? Oder wer treffen wir heute? Und ja, es hat auch 2-3 Tage gegeben, wo ich dachte, hätte ich doch, oder? Hätte ich sie doch mitgenommen und hätte ich mich anders entschieden. Aber ein A7 mitzunehmen zusätzlich ist immer noch ein anderes als ein Osmo mitnehmen. Oder? Also ich habe dann teilweise ein Osmo nicht irgendwie. Ich habe so einen kleinen Schutz für den Kopf, oder? Und so schlage ich sie, wie sie ist. Und dann, ich weiß es nicht, das sind vielleicht 250 Gramm, 300 Gramm.
Ja, ja.
Maximal, oder? Das konnte ich sogar im Bauchtäschchen mitnehmen. Ich habe mir ein Bauchtäschchen geschafft. So.
Aber weißt du was? Ich weiß nicht, haben wir vielleicht schon mal darüber geredet, aber ich glaube, für dich ideal wäre irgend so eine Ricoh GR.
Ja, also mit was ich eh schon lange mal gespielt habe, mit dem Gedanken wäre so, ich weiß gar nicht, was das für Modelle sind, einfach die digitalen Kameras mit einem APS-C grossen Chip.
Genau.
Wo man, oder vielleicht nicht einmal APS-C gross, sondern kleiner. Wo aber ein gutes Objektiv drin haben, wo auch eine gewisse Zoom-Leistung hat und so. Und trotzdem irgendwie ihre 24 Megapixel oder so. Und ja, wäre wahrscheinlich schlussendlich besser für mich. Aber ich bin halt doch auch ein bisschen ein Nerd und finde es auch wieder geil, ein Objektiv müssen drauf zu schrauben, zwischendurch und halt nochmal ganz andere optische Eigenschaften zu haben, wenn ich mich muss auseinandersetzen damit. Ich tue auch immer noch gerne im manuellen Modus wirklich das ganze Bild selber einstellen. Ich muss dann einfach Zeit haben dafür. Und was ich jetzt gemerkt habe, was mir noch fehlt, ganz klar, das Stativ. Du hast ja schon mal eins angesprochen gehabt, vor ein paar Podcasts.
Mhm. Ulanzi.
Ich will mich immer noch reizen, so etwas. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und lustigerweise eben doch keine SD-Karte. Ich habe ja auch mal angetönt, dass ich mir noch eine SD-Karte besorgen möchte, so eine Sony TAF oder so. Aber ich bin völlig überfordert mit dem, was Sony dort anbietet. Und wenn ich dann auch gelesen habe, sind die nicht unbedingt einfach nur gut, sondern sie klemmen eventuell noch im Port. Sie sind nicht schneller als andere Modelle. Wow, das UHS 2, einfach die neuen Speeds unterstützen. Sie sind aber teuer und sie sind wasserdicht. Da muss ich sagen, ja, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt wasserdicht. Also ich bewege mich jetzt doch nicht irgendwie durch den tiefsten Dschungel, sondern ich weiß, ich werde auch schon ängstlich, nur wenn ich am Strand bin und es ein bisschen anfängt zu winden, oder? Also einfach wegen dem Sandstaub, der dann überall reingeht und so. Mhm. Ja, und eben das, was ich vorhin schon angesprochen habe, so eine variable ND für Osmo und iPhone. Ja, eigentlich fände ich es geil, es hat einfach überall so ein variable ND drauf. Es muss gar kein Polfilter sein, sondern einfach ein variable ND, wo man kann einstellen kann, dass man eben nicht den Sensor muss überreizen muss mit dem Licht, weil es passiert einfach immer schneller. Die Dinge sind ja so lichtstark mittlerweile.
Mhm.
Eben das muss ich jetzt noch nicht... Ist noch ein bisschen hinten drin, aber das iPhone zum Beispiel, dort habe ich auch gemerkt, das ist einfach zell. Dann, egal ob du Videos machst oder Fotos, du hast so eine Dynamik, die zusammengepresst wird, dass die Bildverarbeitung macht irgendwie etwas Komisches mit der Farbe. Die probiert noch etwas rauszuholen, wo halt nicht mehr viel rum ist. Und dann wärst du halt mit dem ND-Filter schon besser bedient. Und das Wichtigste, ich muss mir einfach mehr Zeit nehmen und geduldig sein. Und das ja, kann ich mir nicht einfach kaufen, sondern das muss ich sonst investieren.
Ja,
ja.
Ja, schlussendlich.
Das.
Ja, muss man sich die Zeit nehmen, wenn man das auch wirklich will und dann funktioniert, dann klappt es auch mit dem Nachbarn sozusagen. Oder mit der Kamera.
Ja, und jetzt, ich wäre ja eigentlich durch, aber vielleicht, ich bin auf gewisse Sachen gar nicht eingegangen. Ich hätte eigentlich noch mehr will erzählen zu den verschiedenen Orten. Darum, ja, jetzt einfach, du bist ja jetzt der Einzige da in der Runde, aber Frage in die Runde, möchtest du noch irgendwie, hast du einen speziellen Ort, der dich interessiert? Möchtest du noch irgendetwas wissen?
Nein, ich kann jetzt sonst... Eben, mich fasziniert einfach das Land an und für sich und auch Kultur und so, vor allem wie sie das schaffen, mit irgendwie eben so future-mäßig unterwegs zu sein und gleichzeitig trotzdem irgendeine Tradition zu wahren und so weiter.
Genau.
Und aber auch der Widerspruch mit, eben, sie sind ja, glaube ich, alle mega höflich, also hast du ja gesagt, oder? Es gibt sogar eine Liftknigge quasi.
Höflich trifft es ja, freundlich, höflich, anständig, genau. Es ist etwas, was man aber auch schnell verwechselt mit nett.
Okay.
Und das ist etwas, was man dann lernen muss, gerade irgendwie in der Stadt. Wenn jemand freundlich und höflich ist, heisst das nicht, dass die Person einem unbedingt wohlgesinnt ist, sondern das ist einfach, wie man sich verhält.
Aha.
Und dann kann es aber dann sehr gut sein, dass die Person doch irgendwie vielleicht jetzt nicht unbedingt über einem spottet, aber ja, weißt du, was ich meine? Mhm. Also das, was man bei uns kennt, wenn man irgendwie eine Gruppe von störenden Touristen sieht, die mir dann irgendwie würden ablästern oder so. Nicht, dass ich das mache, aber gibt es halt, oder? Das gibt es auch dort. Ist wegen dem nicht anders.
Also, was mich jetzt noch abschließend einfach noch würde interessieren, jetzt im Hinblick auch auf, wenn du sagst, du bist noch nicht überall eingegangen. Was ist denn von dir aus gesehen ein absolutes Must-See, wenn man fotografieren will? Also, oder gibt es einen Ort, wo du jetzt sagst, so, dort würde ich vielleicht eher gescheiter nicht hin, weil dort wirst du dann von der Yakuza gerade abgeschlagen, wenn du irgendwo ein Foto machst? Oder ich weiß auch nicht.
Ja, gut, okay. Das sind jetzt schon mehrere Fragen, aber das sind alles ganz sehr berechtigte Fragen. Also, zuerst mal vorweg, mein Fehler, ich habe jetzt nur über Tokio geredet oder fast ausschließlich über Tokio. Tokio ist nicht Japan und Japan ist nicht Tokio, sondern Tokio ist für sich selber schon etwas Spezielles. Und das restliche Japan bietet nochmal so viele Facetten, darum kann ich jetzt auch nicht sagen, der und der Ort muss man gesehen haben. Sondern es gibt einfach so viel Schönes in so einer dichten Atmosphäre. Also eben, du hast teilweise Parks, du hast Schreine mitten in der Stadt, die aber wie nochmal eine Oase in der Wüste wirken, oder? Du hast grosse Naturschutz-Nationalparks, du hast sonst Regionen, die speziell sind, wo es einfach ein Haufen zum Beispiel Reh hat, wo du kannst füttern, wo sich verbeugen vor dir und so. Das ist natürlich ein Erlebnis. Für mich ist es immer ein bisschen schwierig, weil ich sehe halt gerade bei so Sachen auch viel Negatives. Gerade das mit dem Füttern von den Tieren führt halt dazu, dass die Tiere aufdringlich werden. Und es kann auch gefährlich sein dann für Personen. Also, wenn dir ein Reh irgendwie an den Kopf ginkt, dann ist das nicht einfach mal easy. Sondern oder vielleicht auch den Finger abbeißt. Oder das kann alles passieren. Da verliert man vielleicht manchmal so ein bisschen als Tourist den Bezug zur Realität. Dass man das Gefühl hat, das ist jetzt einfach eine Attraktion für mich. Nein, ist es nicht. Da ist mehr dahinter. Das ist auch so mit diesen Schreinen. Die sind ja schon für etwas da. Oder? Das sind Leute, die daran glauben, die das zelebrieren, die gehen beten und für die ist das etwas Heiliges und da muss man einfach als Touri auch wie genug feinfühlig sein, um zu verstehen, hey, das ist jetzt vielleicht nicht der Ort, wo ich hänge und labere und weiß auch nicht, mein Getränk trinken, manchmal ist es auch noch verboten, also sollte ich noch zu trinken, vielleicht auch gerade noch ein Bier oder so oder etwas essen. Es ist zwar schön, um dort hocken. Ja, aber es ist halt ein heiliger Ort, mehr oder weniger. Und das habe ich halt auch erlebt. Also, das ruiniert dann manchmal auch so ein bisschen den Eindruck. Und genauso halt auch, wenn alle am Filmen sind. Gell? Das ist auch das Phänomen wie am Konzert. Hast halt dort auch, gerade die grösseren Schreine sind auch überrannt mit Touris, die dann einfach alle alle ihre Selfie machen wollen, oder?
Ja, ist klar. Insta-Spots sozusagen.
Genau, und die letzte Frage, die du noch gestellt hast, wegen den Yakuza-Spots. Also ich habe gerade am letzten Abend noch so eine Erfahrung gemacht. Es gibt in Tokio gibt es ein Viertel, so ein berüchtigtes Viertel. Und ich bin schon ein paar Mal dort gewesen, aber meistens am Tag. Auch zwischendurch mal am Abend, aber nicht zu spät. Es ist ja so, dass dort schneller zu und untergeht als bei uns. Und dann bin ich wirklich mal am Abend gewesen, so irgendwie um 10 Uhr. Und da muss ich schon sagen, das ist so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen etwas anderes. So, dann hast du halt wirklich das Anrüchige, dass dir irgendwelche junge Männer wie auch Frauen etwas anbieten, wo ich gar nicht recht weiss, ja, sind es Drogen oder Sex oder wenn sie mich einfach in einen Club hineinbringen. Und es gibt auch die Clubs, wo sie dich reinholen und nachher knüpfen sie Geld ab, oder? Das gibt's auch in Shibuya, das habe ich schon gehört. Also Shibuya, eben, das steht, wo die grosse Kreuzung ist. Und auch die Hachiko-Statue, also von dem Hund, der irgendwie 10 Jahre lang gewartet hat auf sein Herrli, wo nicht mehr gekommen ist, wo ja tot war. Und die Hachiko-Statue ist auch komplett überrannt, oder? Und du hast einfach gerade an diesen Orten, wo viele Touristen sind, gibt es auch viel so die Art Yakuza-Etablissements, wo sie ja, die gleichen Abrissaktionen machen wie in den meisten anderen Orten. Und wenn man das eben nicht will, wenn man mehr Wert legt auf vielleicht Natur, Menschen, Kultur, vielleicht auch faire Preise oder einfach gute Preis-Leistung, dann muss man einfach aus der Stadt raus. Und gerade im Land, also so ein bisschen in ländlichen Regionen, kommst du so viel mehr über fürs Geld, eine Qualität, wo du dir kaum könntest irgendwie, ja, wenn du in der Stadt bist, wo du es kaum könntest glauben, was du alles überkommst. Und man merkt aber gleichzeitig auch, dass es halt eine Auswanderung gibt, oder? Dass immer mehr eigentlich in die Städte migrieren, weg vom Ländlichen, und dass halt gewisse Regionen, ja, dass es denen nicht mehr so gut geht. Das ist halt schade, aber mal schauen, vielleicht ändert sich das auch wieder mal. Sie haben ja eh überall Trick und okay. Das hat sicher auch mit dem zu tun.
Ja, spannend. Ich glaube, damit haben wir einen guten Einblick bekommen in dein Japan-Abenteuer. Ein Haufen neue Infos, vor allem für Japan-Anfänger, oder? Also so wie mich. Ich weiss jetzt, welche Apps das ich müsste runterladen, wenn es die noch gibt, wenn ich dann gehe.
Ja, die müssen wir dann noch in den Shownotes irgendwie notieren. Das ist, glaube ich, zu kompliziert gewesen. Ja, und auch sonst, wenn noch Fragen auftauchen oder so, gerne einfach fragen. Wir können es dann schon nochmal aufnehmen. Ich würde einfach sicher nicht noch einen zweiten kompletten Podcast füllen mit Japan. Aber hey, wenn es eine gute Frage ist, why not?
Genau. Am besten würdet ihr die an uns stellen über die E-Mail. Und das wäre podcast@fotografie-stammtisch.ch
Minus, hat der Stefan letztes Mal
ja,
gesagt.
Minus, ja, finde ich auch gut. Ja, Minus. Genau. Oder ja, schaut bei uns auf der Webseite mal vorbei. Dort findet ihr auch alles. Den Rest packen wir in die Show Notes. Und ja, wir sind schon relativ lang, drum.
Tja.
Hast du noch etwas anzufügen? So
ich nicht, aber ich weiss, du hast noch Gesprächsbedarf und ich würde den gerne einräumen.
Ah, ja.
Ohne weiteres.
Ich kann noch schnell ein Update geben, und zwar was Capture One Pro angeht fürs iPhone. Da habe ich ja im letzten Podcast erzählt, ja, ich bin da in dieser Beta-Version drin und habe aber noch keine Zeit gehabt, um das auszuprobieren. Und ja, was soll ich sagen? Ich konnte es ausprobieren, es hat dann funktioniert. Allerdings muss ich sagen, also Tethering aufs iPhone ist grundsätzlich eine coole Sache. Geht sogar mit RAW-Files relativ schnell, sage ich jetzt mal. Aber bis man das Ding mal wirklich verbunden hat mit seinem iPhone, ist also, ja, ich habe also etwa eine Stunde lang geübt, bis ich das angekriegt habe.
Ah, ist das jetzt eine reine iPhone-App oder auch, also ist das eine allgemeine iOS-App? Also
ja, das ist, genau, das ist es eigentlich. Okay. Es ist eine iOS-App. Also ich sage jetzt mal so, wenn die eine oder die andere kaufst, weil es ist ja beides monatsbasiert, da komme ich dann auch noch gerade dazu, dann hast du eigentlich beide. Also von dem her gesehen hast du wie zwei Apps für 5 Stutz im Monat. Die können aber auch unterschiedliche Sachen. Also es ist dann nicht so, dass beide alles können, sondern Tethering ist dann eigentlich... Mal, Tethering geht auch, aber glaube nur per Kabel auf dem iPad. Geht aber per WLAN auch aufs Phone. Und ja, also es funktioniert grundsätzlich gut. Es ist auch relativ schnell. Ich finde allerdings jetzt für... Eben, es ist mega kompliziert. Aber ja, es ist halt selbst für, wenn du Capture One Pro User bist und dein Jahresabo zahlst von, ich weiß nicht mehr, was es jetzt genau ist, ich glaube 160 oder 170 Stutz zahl im Jahr. Also für die Desktop-Version das zahlst dann also nochmal 5 Stutz pro Monat obendrauf. Und das finde ich dann halt so, ist ein bisschen schade. Ich finde jetzt, wenn du eh schon Premium-Member bist, auf Deutsch gesagt, und eigentlich die teuer Dings hast, dann müsstest du das irgendwie noch mit oben drauf geben. So muss ich sagen, ich habe es jetzt können ausprobieren. Vielleicht gibt es mal irgendein Event, wo ich finde, so, okay, das macht Sinn, ich will das können machen, dann zahle ich einmal 5 Stutz und dann ist gut. Aber ja, ich glaube, sonst werde ich nicht so Fan davon. Also.
Weißt du, was ich glaube? Ich kenne ja so etwas Ähnliches von Adobe. Ich habe ja im ersten Jahr, wo das Creative Cloud rausgekommen ist, als Abo-Modell, habe ich das geholt. Und dann habe ich mir auch noch ein paar Apps geholt, was dann geheißen hat, du hast auch noch nicht so recht gewusst, wie sie das machen. Dann haben sie gefunden, ja, du kannst sie einfach kaufen, oder? Und irgendwie kannst du es dann hinum wieder zurückerstatten lassen oder so. Ich habe es nicht herausgefunden. Ich habe dann am Schluss einfach die 20, 30 Stutz ausgegeben für die paar Apps. Ich habe die auch immer noch. Die funktionieren auch noch, obwohl ich Creative Cloud nicht mehr habe. Ich muss mich einfach jedes Mal wieder mit einer Creative Cloud, mit einem Konto verbinden, oder auch wenn ich dafür nicht zahle. Und ich glaube, der Punkt, wieso dass du da musst 5 Stutz im Monat zahlen, ist, weil Apple auch etwas möchte daran verdienen. Weil sie könnten das schon anders machen. Du hast ja wahrscheinlich einen Capture One Account, oder? Wo deine Lizenz eingerichtet ist. Aber dann verdient ja Apple nichts.
Gut, aber Sideloading soll ja jetzt dann kommen. Vielleicht wird denn das noch anders.
Sideloading inwiefern?
Apple muss bis zu einem gewissen Punkt quasi Sideloading erlauben. Und das werden sie sicher, also das ist irgendwie gesetzlich beschlossen. Das? Ja, das heisst, dass du kannst Apps neben dem App Store durchladen.
Aha.
Oder zumindestens Abos abschliessen neben dem Store. Also es könnte zum Beispiel sein, dass du sagst, okay, das App ist drin, für das App zahlst du einmal, ich sage jetzt etwas, einen Stutz. Und das Abo dann dafür kannst du dann aber am App Store vorbei machen. Aber ja, das ist noch Zukunftsmusik. Gut. Mal schauen, was
vielleicht
ich...
ändert sich noch mal einiges. Ja, genau. Das könnte schon sein. Es wäre auch auf eine Art richtig, gell? Aber es ist natürlich schon so, dass Apple jetzt natürlich mega von ihrem Monopol profitiert hat. Also Monopol meine ich, der einzige App Store auf ihrer Plattform.
Ja gut, ich glaube, zu Apple, da haben wir jetzt definitiv zu wenig Zeit in dem Podcast. Wir sind schon extrem lang. Ich glaube, das ist der längste Podcast, den wir bis jetzt gemacht haben.
Meinst du? Der letzte war, glaube ich, auch eine Stunde 20, oder?
Sind ja, knapp. Mal schauen. Ich weiß es nicht, ob der letzte Stunde 20 war. Ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht. Ich habe nicht auf die Tour geschaut.
Auf jeden Fall die ganze Apple-Keynote und so, das müssen wir, glaube ich, ein anderes Mal, auch wenn der Stefan wieder mit dabei ist, weil es nimmt mich natürlich Wunder, ja, hat er dann alles schon bestellt, was es so Neues gegeben hat?
Zwischen Pro kann er noch nicht bestellt haben.
Nein,
aber ja, ja. Gehen wir weiter. Ich weiss, du hast noch einen Punkt.
Nein, das können wir, ich weiss es nicht. Ich glaube, das nehmen wir weg.
Okay, dann, ja, ich weiss auch, um was es geht. Das ist ein interessanter Punkt, aber ich glaube auch, der braucht noch ein bisschen Zeit. Ja, von dem her, ich habe nicht 3 Überraschungsfragen heute.
Aber eine.
Aber ich habe eine Frage und dann quasi noch eine Folgefrage.
Oh, okay.
Und das ist, ich probiere jetzt mal etwas ganz anderes. Und zwar ist mir das passiert. Ich habe mich quasi ertappt dabei, wie ich eben gerade, wenn du unterwegs bist und dann siehst du irgendwie Touris oder so, habe ich gemerkt, wie ich so mega fiese Gedanken habe zu gewissen Personen. Also weißt du, so wertend. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Du siehst jemanden und du wertest die Person einfach. Ja,
schubladisieren.
So, du bist übergewichtig, wieso hast du überhaupt Wanderschuhe an, du wirst ja eh nicht wandern. Dann habe ich so überlegt und dann habe ich gefunden, hey, das ist so schäbig. Ich möchte das gar nicht. Hast du das schon mal gehabt? Kennst du das? Oder bin ich einfach wirklich ein Wichser?
Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so sagen. Ich habe das sicher bestimmt auch schon gehabt. Bestimmt. Aber ich könnte mich jetzt nicht gerade an ein konkretes Beispiel erinnern, weil ich gerade jetzt in jüngster Zeit eigentlich wirklich mir vorgenommen habe, nicht nur den Tag, also jeden Tag quasi wie neu zu beginnen. Und ich bin jetzt auch gerade an einem Hörbuch dran und dort geht es genau um das. Oder, du musst eigentlich jeden Tag dein Glas leer machen und dann frisch an alles angehen. Und, aber ja, ich habe das bestimmt auch. Also wenn du irgendwie gewisse Schlagleute siehst vielleicht oder...
du musst vielleicht, ich weiß nicht, habe ich speziell fiese, weißt du, oder viel von diesen Schubladen, funktioniere ich sehr stark nach Schubladen oder reflektiere ich einfach so fest und so schnell, dass mir das auffällt. Aber vielleicht musst du dich mal achten, wie du auf Leute reagierst, was in deinem Kopf vorgeht und wie schnell du sie irgendwo reinsteckst, wo dich nachher hinterfragen, hey, wieso habe ich das jetzt gerade gemacht? Weißt du, was ist jetzt der Hintergrund, dass ich das mache? Ich habe zum Beispiel eben zwei im Zug gesehen, wahrscheinlich eine Mutter und ihren Sohn, und sie sind beide übergewichtig gewesen, wahrscheinlich auch Amerikaner, ich glaube, sie haben Englisch geredet, und sie haben beide Wanderschuhe angehabt und einen Rucksack dabei, und sie haben aber wirklich nicht gewirkt, als würden sie noch wandern gehen, und ihre Wanderschuhe sind auch, haben quasi noch ungebraucht ausgesehen. Und es ist eigentlich egal. Vielleicht sind es mega liebe Leute und vielleicht auch mega interessant und intelligent. Und wer bin ich denn, dass ich mir anmasse, über sie so quasi zu richten, zu denken, oder?
Ja.
Ja, das ist mal etwas sehr Philosophisches.
Ja, das ist gut.
Langt wieder für einen Monat.
Und jetzt noch die Anschlussfrage.
Ja, nein, die Anschlussfrage wäre eben gewesen. Ist es die Reflexion oder ist es so ein mangelhaftes Denkverhalten mit der Schubladisierung?
Ich glaube, es ist eine Art Autopilot. Also ich weiss, oder man sagt ja irgendwie, ich glaube, du denkst 60'000 Gedanken am Tag. 60'000 verschiedene Gedanken am Tag, und von denen sind, glaube ich, über 2/3 sind die gleichen, wie du gestern schon gedacht hast. Also es beschäftigt dich eigentlich immer wieder ein bisschen das Gleiche, aber deine Sinne nehmen ja viel mehr wahr, eigentlich, wie die 60'000 Gedanken überhaupt können abspeichern. Dementsprechend, ich denke, vieles ist einfach, ja, ist Autopilot. Und wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, dann kannst du das auch nicht ändern. Und ich denke, es hängt wahrscheinlich alles ein bisschen zusammen. Aber hey, das war jetzt super, super philosophisch gewesen, finde ich aber gut. Alleine da könnten wir jetzt sicher
noch... Du bist halt auch ein kleiner, in dir steckt halt auch ein kleiner Philosoph.
Ja, das weiss ich nicht, aber ich finde so Themen spannend und ist halt immer ein Teil von Persönlichkeitsentwicklung, wo mich halt interessiert. So, aber ich glaube, also nochmal, danke vielmals. Schön, bist du wieder da.
Danke auch.
Der Stefan hat es irgendwie nicht geschafft, aber der Stefan ist dann hoffentlich das nächste Mal wieder mit dabei von der Partie.
Er hat eh keine Zeit gehabt, heute um etwas zu sagen.
Und euch da draußen wünschen wir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal in 4 Wochen.
Genau. Eben durchsteif.
Macht's gut. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.
Das war der neueste Fotografie-Stammtisch. Bis zum nächsten, ersten Sonntag im Monat. Macht's gut!